The mother sucks cocks in hell.
The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
Die Sendung mit dem Krieger.
Puh, da haben wir aber nochmal Glück gehabt, dass der Exorzist rechtzeitig eingeschritten ist, sonst hätten wir die Sendung heute nicht machen können. Ja, wie ihr am Intro gemerkt habt, heute besteht euch einiges Besonderes bevor. Herzlich willkommen erstmal zur Sendung der 25. Kalenderwoche. Der Programmwechsel war am 23.06. Und ja, wie ihr vielleicht ahnen könnt, ist unser heutiges Thema der Exorzist. Nicht nur der eine Film, sondern die komplette Serie. Dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen, einen absoluten Spezialisten, aber wie üblich später dazu mehr. Heute gibt's auch keine aktuellen Reviews, weil wir zeitmäßig sonst gar nicht hinkommen würden. Und zur letzten Sendung gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Sie ist relativ gut angekommen bei den wenigen Leuten, die sich da drüber geäußert haben. Wenn ihr euch äußern wollt zu unserer Sendung, dann macht das doch bitte entweder bei uns auf der Webpage bei www.tatortkino.de oder unter E-Mail tatortkino@ich.de, wobei ich immer noch ISH geschrieben wird. So, jetzt wende ich mich erstmal an unsere Technikerin, die heute das erste Mal dieses neue Intro gehört hat. Becky, was sagst du zu unserem Intro?
Ich habe Angst.
Das ist der Sinn der Sache. Hattest du sowas erwartet?
Nein. Du darfst sowas nicht mit mir machen. Ich habe es dem Daniel schon gesagt. Ich hasse, hasse, hasse Überraschungen.
Na gut, das ist die Überraschung mir ja gelungen. Okay, passt auf, Leute. Ehe wir jetzt zum Thema kommen, spielen wir mal ein wenig Musik. Und zum Thema Musik muss ich heute auch was sagen. Da wir das Thema Exorzist haben, spiele ich sehr viel Musik, die vielleicht nicht unbedingt jedem gefallen wird. Ich werde mich bemühen, etwas fröhlichere Sounds zwischendurch reinzumixen. Ich beginne jetzt aber direkt mit einem Stück, was eure Nerven auf eine harte Probe stellt. Das Phantasia for Strings von Hans-Werner Henze, das Endthema des Exorzisten.
Kurze Frage, strapaziert das auch meine Nerven?
Du solltest nicht hinhören.
Okay.
Die Sendung mit dem Bier.
Als William Peter Blatty 1971 sein Buch Der Exorzist auf den Markt brachte, war das eine absolute Sensation. Das Buch hielt sich monatelang auf den Bestsellerlisten weltweit und es war auch sehr außergewöhnlich. Es handelte sich schließlich von einem kleinen Kind, das von einem Dämon besessen war. Und das wirklich Außergewöhnliche war, dass der liebe Herr Blatty die gesamten Exorzismus-Details so genau beschrieb, dass also jeder mitfühlen konnte und dieses Buch wirklich Angst machte. Ich selber habe mir das Buch dann 1972 besorgt, da war ich gerade mal 10, das habe ich mir so unter der Hand gekauft und musste zugeben, das war das beste Buch, was ich bis dahin gelesen hatte. Außerdem lernte ich dort Worte kennen wie Würze und ich werde mich da jetzt nicht näher drüber äußern. Als ich dann gelesen habe, dass es dazu einen Film gab und in diesem Film dann auch Zuschauer ohnmächtig wurden während der Vorführung und es riesige Skandale um den Film gab, musste ich den natürlich sehen. Problem, ich war damals gerade 12, als der Film rauskam, hatte also relativ wenige Chancen, diesen Film zu gucken. Dafür gab es aber dann Stadtteilkinos bei uns. Und in unserem Stadtteilkino konnten wir alles sehen. Wir waren also mit 10, 12 Jahren in jeglichem Karatefilm, in jeglichem Actionfilm und so hatten wir uns dann so auch vorbereitet, eines Mittwochs dann nachmittags den Exorzist zu sehen und sind dann so mit 3 Jungs dahin. Und unser Kartenabreißer, der uns sonst immer freundlich begrüßt hat, hat gesagt, nee Jungs, da lasse ich euch nicht rein in den Film. Und wir haben gebettelt und wir haben gejammert und wir hatten keinerlei Chance und irgendwann nahm er mich dann beiseite und sagte, pass mal auf, komm einfach am Sonntag zu der Vorführung, ich habe da eine Idee. Und dann habe ich den Exorzist dann sonntags mittags in einer Vorführung gesehen, aus dem Vorführraum, zwischen den beiden Projektoren, durch das kleine Fensterchen Und ich muss sagen, er hat mich unglaublich beeindruckt. Also mir war schlecht, ich hatte Angst. Also all das, was der Film erreichen wollte. Seitdem ist es nun mal einer meiner Lieblingsfilme. Aber was macht den Exorzist jetzt eigentlich so besonders? Weil er wirkt ja nun nicht nur auf 12-jährige Kinder, der wirkt ja auch auf Erwachsene ziemlich stark, ne? Und da liegt's als erstmal an dem Regisseur. Der Regisseur ist William Friedkin, der also vorher mit French Connection mehr oder weniger Action- und Krimi-Filme gedreht hatte, sehr erfolgreich war, auch ein sehr, sehr brillanter Regisseur war, aber der noch nie irgendetwas, auch nur im Entferntesten, mit dem Horrorgenre zu tun hatte. Und als Drehbuchautor hat William Peter Blatty also selber fungiert. Dementsprechend ist die Drehbuchumsetzung schon mal sehr genau. Und was Friedkin aus diesem Buch gemacht hat, ist wirklich nur noch genial zu nennen. Der Film lebt nicht von irgendwelchen gewalttätigen Szenen, auch wenn das ist, was den Leuten so im Kopf herumschwirrt. Denkt man heute an den Exorzisten, ich meine, das ist ja nun mal auch ein paar Jahre her, dann sieht man Linda Blair, wie sich der Kopf um 180 Grad dreht, dann sieht man Linda Blair über dem Bett schweben, dann hat man sicherlich schon mal davon gehört, dass sie dem Pfarrer ins Gesicht spuckt, dann hat man auch schon mal den Spruch gehört, die befriedigt sich ja mit einem Kreuz und ähnliches. Aber wenn man das nun einfach nur so sieht, ist das alles gar nicht so grausam und so schlimm. Was diesen Film schlimm macht, ist das Sounddesign. Und wie ich es auch schon im Intro angedeutet habe, es sind überlagernde Sounds, die sich gegenseitig austricksen, die miteinander harmonieren oder auch nicht, die einfach nicht dahin passen, wo sie gesetzt sind und deshalb ein sehr unangenehmes und sehr... Ja, ich sag mal, es geht auf den Magen, es geht auf den Körper, es ist ein unangenehmes Ding, diesen Film im Kino zu gucken. Was heute auch sehr schwierig ist nachzuvollziehen, denn heute sieht man den Film im Fernsehen unterbrochen von 10 bis 15 Werbeblocks, weil das ist nun mal ein sehr langer Film. Da kommt die Wirkung auch nicht ganz so rüber und selbst auf DVD lässt der Film schwer zu wünschen übrig, weil man hat halt nicht den Sound zu Hause. Ja, also dieser Film war beeindruckend, dieser Film hat einiges bewirkt, dieser Film hat einige Oscars abgeräumt, unter anderem eben für Sounddesign. Und die Linda Blair, die 12-Jährige, die dort die Rolle des besessenen Mädchens spielte, hat danach auch eine, sag ich mal, gewisse Karriere gemacht, hat also in sehr vielen B-Movies mitgespielt, hat danach versucht, schauspielerisch irgendwas zu bringen, ist aber doch erbarmungslos gescheitert. Und ich sag mal, der größte und interessanteste Film, den sie danach noch gemacht hat, das war eigentlich Repossessed, ein Film von 1990, in dem sie das ganze Exorzisten-Ding parodiert hat, wieder mal besessen wurde, diesmal als Hausfrau und Mutter. Diesmal wurde sie von Leslie Nielsen exorziert, der ja auch schon in den Naked Gun-Filmen gezeigt hat, dass er für Parodien immer zuständig ist. Ja, und damit wir mal was Fröhliches hören, bevor wir wieder in die negativen Sachen kommen, spiele ich jetzt einfach mal den Titelsong von Repossessed.
Die Sendung mit dem Bier.
Ja, und nachdem der Exorzist natürlich äußerst erfolgreich war, war es klar, dass Warner eine Fortsetzung haben wollte. Man wendete sich an Blatty und Friedkin, beide sagten, nee, Moment, das Thema ist abgehandelt, wir haben mit dem Film alles gesagt, was wir sagen wollten. Der Exorzist ist ein abgeschlossenes Thema, es braucht keine Fortsetzung. Ich bin übrigens auch der Meinung, aber Warner schmiss alles rein, was sie reinschmeißen konnten. Warner verpflichtete Richard Burton für die Hauptrolle. Warner holte Linda Blair für sehr viel Geld zurück. Warner kaufte die teuersten Effekte ein, die man kaufen konnte. Warner nahm für die Musik Ennio Morricone, der berühmt ist für seine Western-Musiken. Unter anderem Spiel mir das Lied vom Tod oder die Dollar-Trilogie mit Clint Eastwood. Und als Regisseur verpflichteten sie John Borman. John Borman wird jetzt vielen von euch heute nicht mehr viel sagen. Damals war er ein ganz großer Name. Er hatte Deliverance, bei Sterben ist jeder der Erste gedreht, und Zardos mit Sean Connery. Beides sehr erfolgreiche und sehr außergewöhnliche Filme. Er hätte vom visuellen Stil her einen Exorzistenfilm sehr gut drehen können. Bei dieser ganzen Besetzung, bei diesen ganzen Investitionen, warum hat der Film nicht geklappt? Ganz klar, der Film ist eine Lachnummer. Erstens war die Story sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Linda Blair, mittlerweile 1977, war sie dann auch schon 18 und spielte eine 16-Jährige. Das wirkte auch nicht ganz so toll. Mit engen T-Shirts und Ähnlichem sah man dann doch, dass sie erheblich älter war, als sie spielen sollte. Dann hatte man sich entschieden, gar keine Besessenheit mehr reinzunehmen, sondern Richard Burton spielte einen Priester mit hypnotischen Erfahrungen, der dann die Linda Blair hypnotisiert, weil sie also mit ihrem Leben nicht klarkommt. Und da kommen dann Rückerinnerungen in die Besessenheit. Eigentlich besessen ist sie aber nicht. Das ändert sich dann im Laufe des Filmes plötzlich. Von einer Sekunde zur anderen ist sie dann besessen, aber wieder ganz anders als im ersten Film. Und das hat auch mit dem ersten Film alles gar nichts zu tun. Auf alle Fälle endet der Film mit einem wahnsinnigen Finale, in dem Richard Burton mit einem Jojo auf dem Bett steht und das immer um den Kopf wirbeln lässt, während über dem Haus Fledermäuse und sonstige Vögel kreisen und am Ende bricht das ganze Haus zusammen. Man hört schon, es macht keinen Sinn und das ist das große Problem des Filmes. Er ist weder spannend noch unterhaltsam, noch hat er in irgendeiner Weise was mit dem Exorzisten zu tun, außer dass eben Linda Blair dort mitspielt. Ja, das war für Warner eigentlich das Zeichen, die Serie ist abgeschlossen und es sollte auch 13 Jahre dauern, bis sie sich wieder heranwagen wollten. Aber dazu später mehr, spielen wir wieder ein bisschen Musik. Diesmal was von Morricone aus dem Exorzist 2, Pazuzu Scene.
Die Sendung mit dem Bier.
...1988 brachte William Peter Blatty ein neues Buch auf den Markt. Der Mann ist ein guter Autor, allerdings nicht gerade ein profilsüchtiger Autor und schreibt deshalb nur alle 10 bis 12 Jahre mal ein Buch. Das Buch hieß Legion und es handelte von einer Mordserie irgendwo in Washington, die etwas seltsam war, weil man konnte dem Killer einfach kein System zuordnen. Man merkte aber, dass es wohl ein und derselbe war. Zur Aufklärung der Mordserie musste der Inspektor namens Kinderman, der auch schon im Exorzist auftauchte, in eine Irrenanstalt, in der ein Patient war, der angeblich von einem Pater Karras, der auch schon im Exorzisten war, besessen war. Und aus dem Dialog zwischen diesen beiden entwickelte das ganze Buch eine sehr, sehr subtile und sehr greifbare Spannung. Dieses Buch war ein subtiler Horrorroman. Die Leute von Warner dachten, hey, das ist von Blatty, hey, das ist erfolgreich, warum machen wir davon keinen Film? Und Blatty war damit natürlich einverstanden, er fand das toll, dass sein Buch verfilmt werden sollte, schrieb ein Drehbuch und das gefiel Warner auch. Und dann ging es nur darum, dass Warner sagte, hör mal, da machen wir einen Exorzist draus. Und Blatty sagte, wieso ein Exorzist? Ja, da sind ja Zusammenhänge zwischen dem ersten und diesem Buch und da könnte man doch einen Exorzistenfilm draus machen. Blatty fand das natürlich nicht so toll, unterzeichnete aber trotzdem als Autor und später sogar als Regisseur für diesen Film. Blatty drehte den Film. Blatty nahm für die Hauptrolle des Inspektor Kinderman George C. Scott, den großartigen Schauspieler. Blatty nahm für die Rolle des Geisteskranken Brad Dourif, der bis dahin noch nicht sehr bekannt war, aber später dann doch im Horrorgenre sich einen Namen machte. Und er drehte einen subtilen, ruhigen Horrorfilm. Eine Atmosphäre, wie man sie selten im Kino gesehen hatte. Subtiles Grauen kann man das nur nennen. Es gab Szenen, die also nur davon lebten, dass ganz im Hintergrund irgendwo eine Kleinigkeit passierte, die aber niemals aufgesetzt wirkte. Der Film arbeitete mit ganz leisen Geräuschen. Der Film arbeitete mit Schatten, die sich irgendwo bewegten. Der Film baute seine Atmosphäre über die gesamte Filmlaufzeit auf. Machte also nichts Schockendes, also offensichtlich Schockendes, wirkte aber trotzdem sehr angsterregend. Als Warner das endgültige Werk dann sah, sagte Warner, nee, Moment, das ist ein Exorzistenfilm ohne Exorzismus. Und man beschloss, einige Szenen nachzudrehen Und so bekommen wir jetzt einen Film, der 75 Minuten ein guter, subtiler, starker Horrorfilm ist, der wirklich wirkt. Und der am Ende noch 20 Minuten einen aufgesetzten Exorzismus hat, der mit dem Film eigentlich gar nichts zu tun hat. Dementsprechend auch komplett deplatziert wirkt und dafür sorgte, dass der Film dann am Ende komplett gefloppt ist. Ich kann nur jedem empfehlen, sich den Film mal auszuleihen und ihm mal eine Chance zu geben. Also er ist wirklich absolut unterschätzt und wirklich viel, viel, viel besser als sein Ruf. So, und ehe wir jetzt zu den Exorzisten-Nullnummern kommen, zu denen ich mir auch einen Gast eingeladen habe, spielen wir mal das Endthema von Exorzist 3 von Barry DeForsen. Die Sendung mit dem Bier. Ja, und mittlerweile ist dann auch der angekündigte Gast angekommen, das ist der Ralf. Ralf, sag doch mal Tag.
Schönen guten Tag.
Hey, das hat er aber schön gesagt. So, der Ralf hat mit mir zusammen gestern und vorgestern zwei Filme geguckt, die man, naja, haben wir Filme geguckt?
Wir haben sie durchgestanden.
Wir haben es überlebt, ja, definitiv. Also, kurze Einleitung. Wir wissen ja nun mal, Exorzist 3 war 1990. Im Jahr 1998 kam der Original-Exorzist nochmal in die Kinos in einer längeren oder anderen Form. Er war ein bisschen umgeschnitten, 2, 3 neue Szenen. Was war denn da neu drin eigentlich, Ralf?
Da war dieser Spinnenkrabbler drin.
Ach, der berühmte Spinnenkrabbler.
Der tolle Spinnenkrabbler, ja. Der so überhaupt nicht digital aussah.
Ja, und der war also auch ungefähr 4 Sekunden lang oder 5 Sekunden lang. Also hat es wirklich gelohnt, da reinzugehen. Er
hat den Film absolut bereichert.
Ja. Aber er hat dafür gesorgt, dass der Film nochmal so in die Gedankenwelt der Warner Brothers gekommen ist. Und deshalb haben die gedacht, Mensch, prima, da machen wir mal ein paar Prequels von. Weil Prequels waren ja damals ganz modern. Man erinnert sich an Star Wars. Und die haben ja auch gut funktioniert, ja, alle.
Absolut erfolgreich.
Ja,
absolut
die waren auch super, waren die ganz toll. Also haben die dann sich gedacht, dann nehmen wir jetzt auch wieder einen guten Regisseur, weil mit schlechten Regisseuren bringt das ja nichts. Also haben die sich Paul Schrader genommen. Und Paul Schrader war Drehbuchautor von Martin Scorsese. Unter anderem hat er geschrieben Taxi Driver.
Was hat er noch gemacht?
Raging
Temptation of Christ hat er, glaube ich, noch gemacht.
Ja, Raging Bull hat er gemacht.
Ja. Vernünftige Sachen.
Ja, gutes Zeug. Ja. Nur wenn er selber hinter der Kamera stand, da war das nicht so toll. Man erinnert sich da an Comfort of Strangers. Der war irgendwann Mitte der 90er und ein absoluter Langweiler. Spielte in Venedig und war also, ne, brauchen wir nicht drüber reden.
Ich habe ihn verdrängt.
Vergessen wir ihn einfach wieder. Ja, als der Schrader dann seinen Film fertig hatte, dann haben die Warners den gesehen, was fehlte denen? Gewalt! Und da haben die gesagt, nö, den stampfen wir wieder ein, da machen wir den Film nochmal komplett neu. Und dann haben sie dann, nachdem sie dem Schrader schon 30 Millionen gegeben haben für den Film, haben sie dann nochmal 50 Millionen locker gemacht und haben die Renny Harlin gegeben. Und Renny Harlin hatten wir gestern bezeichnet als
Auftragskiller.
Auftragskiller, genau. Das kommt der Sache so ziemlich nah. Er war zwar mal ein ziemlich guter Regisseur, hat also ein paar wirkliche Highlights gebracht. Also ich sag mal, dein erster Film, der Prison.
Prison war toll.
Ja, war blutig, saftig, originell und Diplussi.
Ja, hatte seine Momente.
Bis auf den überlebenden Schwarzen hatten wir schon mal drüber geredet.
Ja. Obwohl der andere gut umgekommen ist. Samuel L. Jackson war klasse.
Ja, das war überraschend. Nightmare 4? Cliffhanger.
Unterhaltsam, gerade am Anfang.
Die ja.
Schattenspiele am Anfang waren toll.
Ja, also Renny Harlin lassen wir mal sein. Pass auf, wir machen jetzt am besten erstmal ein bisschen Musik und dann reden wir mal über diese beiden Nullnummern. Kann man die als Nullnummern bezeichnen? Ja,
absolut.
Ne? Ja,
absolut.
Kommt gut hin. Ne? Wir spielen jetzt mal von Ennio Morricone, der den Soundtrack zu Exorzist 2 gemacht hat, ein lustiges Stück, damit wir auch mal wieder ein bisschen was unterhaltsamer Musik haben. Spielen wir mal My Name is Nobody.
Die Sendung mit dem Bier.
So, als erstes Highlight kam dann der Exorzist 0, The Beginning, in die Kinos und das ist eben der Renny Harlin-Film. Ja, und den haben wir uns halt vorgestern angeguckt. Und wie fandst du die Anfangssequenz, Ralf?
Er hat gut losgelegt, nicht wahr?
Ja, er hat das getan, was man erwartet, ne? Also, wie fängt er nochmal an?
Was war das?
Ja, irgendwie so Kreuzritter,
Kreuze, massenweise Kreuze.
Mit umgekehrt gekreuzigten Leuten.
Natürlich, natürlich.
Die auch noch zucken.
Ja, zum zuckende Hände habe ich gesehen, stimmt, ja, vollkommen richtig.
War toll, diese Kamerafahrt, so Herr der Ringe mäßig auf diesen ganzen Kreuzen hoch.
Ja,
so,
wie das schon Musik dabei.
Also ganz, ganz fantastisch, ja. Also das hat er schön hingekriegt. Hat zwar mit Exorzist nichts zu tun,
aber
stört auch
kam,
nicht so.
Kam aber schmissig und ich denke, die Produzenten wollten genau sowas haben.
Ne, richtig blutig und für das Massenpublikum geeignet. Mhm. Ja, dann kommt der Vorspann, da kann man nichts dran aussetzen, der war okay, da war nämlich nur eine Titeleinblendung. Und dann kommt die erste Szene, das ist dann also eine Straßenszene, eine totale und unten drunter steht Kairo 1947 und die hat dann ein Problem.
Ja, der Holzhammer im Hintergrund.
Was war denn das da nochmal?
Da stand dieses berühmte Bauwerk
in
Dreiecksform.
Ja, also man sieht also eine Straße in Kairo 1947 und am Hintergrund dieser Straße weit weg sieht man riesig groß die Pyramiden von Gizeh aufragen.
Just um die Ecke.
Ja, ich habe also heute nochmal bei Google Earth nachgeguckt, es sind 15 Kilometer. Rein rechnerisch würde ich sagen, müssten die Pyramiden dann so um die 3 Kilometer hoch sein.
Müsste ungefähr hinkommen.
Ja, ja, ja.
Aber wenn man mal aus Bilk zum Fernsehturm guckt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das sein müsste.
Ja, also schon mal ein sehr interessanter Anfang. Also René Harlin haut alles rein, was man nur so tun kann. Dann lernen wir Vater Merrin, also den Priester aus Exorzist, kennen.
Der nebenbei aussieht wie Wallander.
Ja, nicht nur wie Wallander. Also ich meine, er ist natürlich der Schauspieler von Wallander. Aber rein kleidungsmäßig würde ich eher sagen.
Die Mischung aus Wallander und Indie ist perfekt.
Ja, ja.
Und obwohl er keine Peitsche hat.
Nee. Aber es fängt auch Indie-mäßig an. Also man hat dann also auch so einen französischen Bösewicht, der ihn dann so da in der Kneipe trifft und ihm einen Drink ausgibt und ihm dann erzählt von einer Kirche, die man in Kenia entdeckt hat. So eine begrabene Kirche. Und da ja der Wallander, der Merrin, der ist ja Archäologe und das reizt den natürlich auch gewaltig.
Selbstverständlich, da muss er direkt mit seinem goldenen Zauberpinsel hin.
Ja, genau, mit dem goldenen Zauberpinsel. Also auf alle Fälle fliegt er dann nach Kenia und dann haben wir Ägypten auch vergessen, also war die Aufnahme eigentlich nur da, um die Pyramiden zu zeigen.
Ja, um mal kurz die Rechner wieder zum Glühen zu bringen.
Ja. Also ja, zwischendurch geht Merrin dann auch noch zu diesem englischen Kommandanten, der ja da wohl die Oberaufsicht hat, da unten in Südafrika.
Der schreckliche, bösartige Schmetterlingskiller.
Ja, er ist ein Schmetterlingskiller. Mhm. Ne? Also man sieht am Anfang direkt, wie er so in so einem Glas so einen Schmetterling erstickt. Dann sieht man auch an der Wand, dann hat er auch schon ziemlich viele Schmetterlinge da hängen. Also er mag keine Schmetterlinge.
Mhm, richtig.
Oder er mag sie. Tja. Also es ist Geschmackssache. Ja, auf alle Fälle, Merrin kommt dann dahin in diese Ausgrabungsstätte und da haben die also schon so die obere Kuppel von der Kirche freigelegt und Merrin geht dann mit seinem schwarzen Assistenten, übrigens ein sehr, sehr, sehr gut ausgefeilter Charakter, dieser schwarze
Klasse,
Assistent.
Ja, ist eigentlich nur so ein Sidekick, der läuft immer daneben her, stimmt.
Ja, und sagt immer Wumba Wumba oder irgend sowas.
Nein, Waka Waka, passend zur WM.
Ja, genau, also aber er kann Englisch, also das war, wir wollen jetzt nichts Negatives sagen, er kann schon Englisch. Auf alle Fälle geht Merrin dann dahin zu dieser Kuppel, holt seinen Pinsel raus.
Seinen Pinsel, ja.
Nein, so war das nicht gemeint. Also er holt den Pinsel raus und wedelt mit dem Pinsel ein wenig Sand weg von einem Mosaik und sagt, diese Kirche ist 1500 Jahre alt.
Richtig. Das er kann auf einen Blick.
Ja, also dieser Zauberpinsel ist schon...
Der Zauberpinsel war sehr beeindruckend.
Ja.
Jeder wünscht ihn sich in seiner Archäologenkiste.
Übrigens ist das auch interessant, dass die Kirche 1500 Jahre alt ist, weil der Franzose hat ihm ja erzählt, die Kirche ist gebaut
worden... Von 5 AD.
Also 5 Jahre nach Christi, also ziemlich genau lokalisiert.
Tun eigentlich sich rechnerisch einfach Lücken auf.
Ja, aber ich meine, es tun sich in dem Film noch einige Lücken auf. Also, wo wir bei Lücken sind, also irgendwie gehen die ja jetzt auch in die Kirche rein, und zwar durch eine Lücke, die ins Dach gehauen haben, was
richtig.
Man natürlich...
Macht man üblicherweise, wenn man irgendwelche verschütteten Kirchen oder sonstige Bauwerke hat, muss man grundsätzlich durch Dach rein.
Das muss man erstmal ein Loch machen.
Ja.
Also erstmal generell kaputt machen. Na, die gehen in die Kirche rein und ja, dann sehen die da diesen Altar.
Und im Hintergrund?
Ja.
Schockierenderweise.
Ein Kreuz. Ein Kreuz. Das erwarte ich ja auch in der Kirche.
Und passend zum Anfang umgedreht.
Oh, scary. Das hängt Satan da so rum.
Grüßt.
Ja, das ist richtig gruselig. Auf alle Fälle merkt man jetzt schon, da stimmt was nicht. Ja. Und dann lernt Mary natürlich auch noch die Ärztin aus dem Dorf kennen.
Ja, dieses blonde Wesen.
Ja, mit der schönen Frisur.
Mit dieser merkwürdigen, zurückhaltenden Stimme.
Ja, die hat also eine 80er-Jahre-Frisur und trägt tiefe Ausschnitte. Weil
schwitzt.
Ja, schwitzt.
Permanent.
Also, das ist auch noch die Einzige, die schwitzt im
ganzen Film. Ich glaube, ja.
Naja, wir wollen jetzt nicht auf Details eingehen. Auf alle Fälle passieren jetzt gruselige Dinge, denn der schwarze Gehilfe von Marin, der hat noch zwei Söhne. Und diese beiden Söhne sind eines Abends am Brunnen und spielen so vor sich hin, spielen mit einem kleinen Messerchen da oder so, einer Kelle oder sowas. Ne? Ja, und dann tauchen die erste Mal die Hyänen auf.
Die Hyänen.
Beeindruckend. Ja.
Ungefähr so beeindruckend wie alle Massenszenen in Die Mumie 2.
Ja, also diese Hyänen sind computeranimiert. Man sieht's kaum.
Wirklich genau hingucken.
Also man muss wirklich ganz genau hingucken. Ja, und diese Hyänen, die greifen jetzt dieses kleine schwarze Kind an. Die greifen den also so ein bisschen an.
Man hat manchmal das Gefühl, als wenn Renny Harlin Schwarze einfach nicht mag.
Ja, also im Schwarzen umbringen ist der super. Also das Absolut. Kann der richtig klasse. Also er braucht ungefähr 3 Minuten, um dieses Kind von den Hyänen ja fast zerreißen zu lassen eigentlich. Komischerweise schaffen sie es dann trotzdem, das Kind zu retten.
Ja.
Irgendwie, und die legen das dann da in so ein Krankenbett rein und ja, das gesundet da halt so vor sich hin. Das
sind genießt vor sich hin.
Ja,
man ist da vielleicht in der Gegend auch dann gewöhnt, dass wir jeden einfach mal so ein kleines Kind zerreißen.
Wir hatten übrigens den pickligen Alkoholiker vergessen.
Ja, der picklige Alkoholiker. Ach, okay, das ist auch so ein bisschen so eine eingefügte Gestalt, die eigentlich gar keinen Sinn hat.
So ein Schmuddelcharakter halt, richtig, der da so rumläuft und versucht, die nette Ärztin immer zu vergewaltigen.
Das richtig.
Ist also ein ganz fieser Mann.
Der soll einfach nur eklig aussehen mit seinem komischen gelben Pustel im Gesicht.
Ja. Also der hat also Pustel im Gesicht. So, dann gibt es dann noch irgendwie Krach mit den Engländern und den Schwarzen, die da so hausen in der Ecke.
Die Wilden. Engländern grundsätzlich als Wilde bezeichnet.
Ach ja, wir dürfen ja nicht vergessen, Merin hat ja auch Probleme. Ne? Also Merin ist ja kein Pfarrer mehr. Merin ist kein Pfarrer mehr. Keiner weiß warum. Ja doch, also wir schon. Wir kriegen ja so Rückblenden so irgendwie aus dem Konzentrationscamp, so einzelne Einstellungen irgendwie. Da sieht man dann irgendwie so Stiefel und irgendwelche Nazis und irgendwelche armen Juden, aber man wird irgendwie nicht so ganz schlau daraus, was das eigentlich
und
soll.
Und so ein Tier auf Rollen.
Ja,
das Tier auf Rollen.
Dieses Häschen.
Dieses Häschen
auf Rollen. Häschen, ja, so ein kleines Mädchen, was so ein Häschen hinter sich herzieht. Und dann kommt der böse Nazi und schießt das Mädchen in den Kopf. Das ist
jeder deutsche Betroffenheitsregisseur hätte diese Szenen einfach besser gemacht. Sie hätten wenigstens diese Rückblenden deutschen Regisseur geben sollen. Das wäre klasse gewesen.
Ja, das wäre schon sehr originell geworden. Naja, auf alle Fälle hat Merin deshalb tierische Probleme, weil er auch auswählen musste, welche von den Juden da erschossen werden sollten.
Richtig, das hat er dann auch getan.
Und deshalb hat er dann seinen Glauben verloren. Ist aber nebensächlich, weil das hat in dem Film eigentlich weiterhin keine großartige Bewandtnis. Aber da kommen wir dann später zu, von wegen der Bewandtnis und so. Ne? Naja, auf alle Fälle geht es jetzt da so irgendwie, die Schwarzen haben Ärger mit den Engländern.
Richtig.
Der Engländer schießt auch mal gnadenlos eben mal so einen Schwarzen über den Haufen. Ziemlich unmotiviert.
Man muss aber ja klar machen, wer die Herrenrasse ist.
Ja, aber er macht es auch irgendwie unmotiviert. Ne?
Natürlich.
Also ich kann mir nicht vorstellen, warum er das eigentlich gemacht hat. Ach ja, dann gibt es auch diese Fehlgeburt.
Die Fehlgeburt.
Ja,
also, um Gottes Willen, ich hatte es verdrängt.
Ja, die Häuptlingsfrau, die gebiert also ihrem Häuptling, soll die ein Kind gebären und es kommt dann tot zur Welt, was man dann zeigt, indem man eine Plastikpuppe nimmt und die mit Würmern und Blut irgendwie
bematscht. Würmer und Blut.
Ja, und das sieht also toll aus, das zeigt uns René Harlin dann auch aus 4 oder 5 Einstellungen, hat auch mit dem Film jetzt nichts zu tun, großartig, aber ist egal. Ja, auf alle Fälle, irgendwann, durch irgendeinen Grund kommt es dann unterhalb der Kirche, weil unter der Kirche ist ja noch dieses Dämonenportal.
Richtig.
Von dem Pazuzu, den wir ja aus dem Exorzist kennen. Und da unten, da kommt es dann zu einem ganz tollen Exorzismus. Weil die Ärztin verwandelt sich plötzlich in Linda Blair.
Die blonde Ärztin.
Ja, die wird dann... Die
vorher nur geschwitzt hat.
Ja, kriegt dann plötzlich so ein Linda Blair Make-up von null auf gar nichts und fängt dann an, also irgendwie sich mit dem Priester zu kloppen. Aber ich glaube, auf den Exorzismus gehen wir dann später nochmal ein, wenn wir den anderen Exorzismus machen.
Man kann muss man so schön vergleichen,
weil es geht ja um Exorzisten. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. Wieder was von Morricone, diesmal das Endthema, das Dragon-Thema aus Exorzist 2. Und dann gehen wir mal auf den nächsten Film ein.
Ja, dann zum Schrader.
Ja.
Die Sendung mit dem Bier.
Ja, wäre es nach Warner gegangen, dann wäre das einzige Exorzist-Prequel gewesen, was wir gesehen haben. Aber nachdem der Film trotz relativ gutem Einspielergebnis nicht das brachte, was sie gewünscht haben, haben sie dann dem Herrn Schrader erlaubt, seinen Film fertigzustellen und den dann auf Festivals vorzuführen und ihn auch in 3 Kinos gebracht.
Drei Kinos? Man muss sich das überlegen. 3 Kinos?
Ja, wenn man da gewesen wäre, hätte man den da sehen können. Mhm. Da hätte man Glück gehabt. Er hat auch ganze $251.000 eingespielt.
Rassig. Nicht wahr? Ja. Im Vergleich zu den 78 Millionen, die der beschissene Harlin reingebracht hat.
Ja. Ja gut, aber der hatte auch anderes Marketing. Mhm. Ja gut, aber Schrader. Also Schrader beginnt den Film etwas anders. In Schwarz-Weiß.
Er macht den deutschen Betroffenenheitsregisseur. Er macht's halt richtig.
Ja, also da fängt der Film also damit an, dass dann irgendwie der Nazi dann die gesamten Juden aus dem Ghetto zusammentrommelt, den Pfarrer nach vorne ruft und sagt, wir haben eine Leiche von einem Nazi gefunden und irgendeiner von euch war das und wir werden jetzt einfach 10 Leute mal hier erschießen. Mhm. So. Und dann sagt er dem Pfarrer, er soll einfach 10 Leute auswählen, weil ja keiner schuld war und es auch keiner war. Der Pfarrer weigert sich und daraufhin erschießt dann der Nazi erstmal einen so nebenher. So
einen pop. Nebenher, ja, zu
so,
Anfang.
So. Und dann weigert sich der Pfarrer immer noch, der Herr Merrin, und dann erschießt der Nazi halt noch einen.
War da schon das Kind?
Nee, das Kind kommt dann erst später. Das kommt dann so als dritte Herausforderung, erschießt er auch noch ein Kind. Und dann fängt Merrin an, eben die Leute auszuwählen. Und das erklärt auch, warum der eine Glaubenskrise hat, irgendwie der Mann. Ne?
Es kommt einfach glaubhafter rüber. Es ist einfach griffiger, es ist einfach stimmiger. Man fühlt einfach mehr mit als in der Szene bei Harlin. Bei Harlin ist es mehr oder weniger lächerlich.
Ja, ja, auf alle Fälle, Merrin, wenn wir ihn dann nach dem Vorspann wieder treffen, da befindet er sich schon in Südafrika, was praktisch ist. Richtig. Dann brauchte man keine Pyramiden in den Hintergrund zu bauen. Und wird eben zu dieser Ausgrabung gerufen, zusammen mit diesem jungen Pfarrer. Den hatten wir eben nicht erwähnt. Der spielt ja auch in dem anderen Film mit, aber der hat da ja gar nichts
zu sagen. Da hat er gar nichts zu sagen. In dem Schrader hat er wirklich eine tragende Rolle.
Ja, ja. Also die werden auch wieder von dem Engländer übrigens gerufen, der diesmal übrigens keine Schmetterlinge quälen braucht.
Ne? Nein, diesmal nicht. Diesmal hängen sie einfach im Hintergrund und man nimmt das zwar so zur Kenntnis.
Das wird auch nicht erwähnt.
Großartig. Nein, sonst wird da nicht drauf rumgeritten.
Es ist einfach so, der mag eben Schmetterlinge. Oder er mag sie nicht. Also ich meine, das ist immer so eine Frage bei Schmetterlingssammlern. Ja, auf alle Fälle kommen die auch an die Ausgrabungsstätte und dann lernen wir auch den schwarzen Mann kennen, der plötzlich ebenfalls in der Lage ist, vernünftig zu reden.
Zu sprechen.
Mhm. Ja, das hat mich also auch sehr gewundert.
Einen vernünftigen Charakter hat, ja.
Dann lernen wir die Ärztin kennen, die jetzt dunkelhaarig ist, eine 50er-Jahre-Frisur trägt.
Nicht schwitzt
und den Ausschnitt auch so hat, wie es in den 50er Jahren üblich war.
Ja.
Wir lernen keinen betrunkenen Pickligen kennen.
Nein, stimmt, der fehlt völlig.
Ja. Die Söhne von dem Schwarzen, die gehen bei dem Missionar in die Schule.
Richtig.
Also der Missionar hat eine Schule, das ist auch sehr verblüffend, weil er hatte ja, wie gesagt, bei Harlin hat er ja nichts zu tun gehabt.
Er macht was Missionare halt zu tun, er missioniert.
Ja, er missioniert halt so rum. Ja. So, ja. Und Merrin ist übrigens auch noch Pfarrer, der ist also nicht zurückgetreten von seinem Amt.
Richtig.
Es steht da wohl irgendwie so eine Anhörung im Vatikan an, weil er wohl seinen Glauben ablegen will.
Ja.
Aber das ist eben noch nicht spruchreif, er ist also noch Pfarrer, darf das Amt noch ausführen. Ja, die finden auch die Kirche, die gehen auch in die Kirche rein, aber erst nachdem sie den Eingang freigebuddelt haben.
Achtung, ohne Zauberpinsel.
Ohne Zauberpinsel. Ja, die buddeln auch erst den Eingang frei, weil das ist irgendwie geschickter bei so einem historischen Teil. Ja, dann gehen die in die Kirche rein und da verblüffenderweise hängt da kein Kreuz mehr andersrum.
Nein, das hatten wir nicht nötig.
Da ist also einfach nur ein Kreuz auf dem Altar, wie sich das für ein Altar gehört. Ja, und da die auch sehr intelligent sind in diesem Film, stellen die fest, dass also alle Statuen, die in dieser Kirche stehen, nach unten zeigen mit ihren Waffen. Und da merkt dann Merrin halt, hier stimmt was nicht, soll irgendwas unten gehalten werden. Und sie stellen sofort fest, unter der Kirche befindet sich noch was.
Richtig.
Und die gehen auch sofort da runter und finden eine Pazuzu-Statue und merken halt, die Kirche ist erbaut worden, um das Böse unten zu halten.
Ja. Wobei es trotzdem ziemlich trottelig ist, drin rumzulaufen.
Aber ja gut, okay. Also, ich meine, das sind Archäologen, die sind halt so.
Ja, die ewigen Fehler des Horrorfilms.
Ja, ja. Ja, nebenher gibt es auch dort wieder einen Stamm von Schwarzen, die also auch vorher im Dialog dann schon erwähnen, dass der Häuptling einen Sohn erwartet und die vorher schon Rituale angehen und das mit diesem Stier.
Wo die Stier vorbeifahren, ne? Wo man gesagt kriegt, sie opfern ihn, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der
dass es ein Junge wird,
ja, genau, ja, richtig. Ja. Ja.
Also so ziemlich interessante Details eigentlich, also generell sehr viele
Details. Sie beschäftigen sich einfach damit, dass die Schwarzen eine Kultur haben und nicht einfach nur als gesichtslose Opfermasse dargestellt werden.
Richtig, richtig. Ja, dann gibt es diesen kleinen Jungen, oder diesen Jungen, ich sag mal, wie alt wird er sein, 14, 15, dieser Verkrüppelte, der immer in der Nähe der Ausgrabung rumläuft und zu dem Merin versucht, Kontakt aufzunehmen, was aber nicht gelingt. Also alleine es gelingt nicht. Das ist schon sehr verblüffend, weil bei Harlan wäre es wahrscheinlich zu einer Freundschaft gekommen und die hätten Ball gespielt. Hyänen gibt's auch.
Hyänen gibt's auch, aber sehr, sehr kurz.
Sehr subtil. Ja, dieser kleine gebrechliche Junge bricht irgendwann also in dem Dorf zusammen.
Ja.
Und wird von der Krankenschwester reingeholt und gepflegt. Und sie stellt fest, also das Bein ist so verkrüppelt, aber man könnte es wieder retten, indem man es nochmal bricht.
Ja.
Und dazu holen sie sich einen Doktor
aus. Fachmann, der wird eingeflogen irgendwoher, keine Ahnung.
Ja, aber der Fachmann wird eingeflogen und dann versuchen die diesem Jungen auch zu helfen.
Ja, christlich wie man ist.
Ja, ja. Und die machen auch diese Operation. Währenddessen wird übrigens gegengeschnitten die Geburt von der Häuptlings.
Die ebenfalls das Madenkind zur Welt bringt.
Ja, aber das Madenkind ist auch irgendwie anders, ne?
Das ist ganz sehr viel kürzer.
Ja,
es wird nur eine ganz kurze Einstellung gezeigt.
Subtil und schockierend halt. Also einfach, es wird schockierend eingeblendet und dann ist es weg.
Richtig.
Ja, also es ist auch anders als beim Herrn Harlan. Ja, dann diese beiden Söhne von dem Gehilfen, von dem Schwarzen.
Richtig, ja. Ja, was war mit denen überhaupt?
Ja, die waren einfach nur da und waren in der Schule. Und irgendwann sitzen ja auch mehrere Kinder in der Schule.
Ach ja, da erklären sie ja dem missionierenden Pfaffen, dass die anderen nur kommen, weil sie Angst haben, dass als nächstes Christus ihnen Böses tut.
Ja, richtig, ja, eben, richtig, weil Christus ja dafür verantwortlich ist, dass das Kind gestorben ist bei der Geburt. Und deshalb ist das eben bei den Schwarzen so, dass die denken, Christus ist verantwortlich für den Tod von diesen Leuten. Also,
was ich ziemlich schlüssig finde aus ihrer Sicht.
Richtig, richtig, also kann man nichts gegen sagen. Was nicht ganz so schlüssig ist, ist, dass dann der Medizinmann in die Schule kommt. Und diese Schule besucht. Also nicht als freundlichen Besuch, sondern der hat ja auch einen Speer dabei.
Richtig, ja, richtig, ja. Richtig.
Und da zeigt also dann also Schrader durchaus harlinsche Qualitäten,
Ne, da wird es dann mal derb.
Ja, dann also er kommt dann in die Schule und dann hört man nur Schreie und dann rennen Merin und die Krankenschwester Tussi
dazu.
Die rennen dazu und die finden dann halt die ganzen Kinder erstochen auf dem Boden vor. Und
bis auf den einen Sohn.
Ja,
der hat es ja dann irgendwie geschafft. Warum, weiß ich auch nicht so ganz.
Ja, das ist mir auch nicht so ganz klar geworden mehr. Ja, wie man schon hört, der Film hat also bedeutend mehr Story, mehr Tiefe. Die Charaktere sind glaubwürdig. Man glaubt mehr in seine Glaubenskrise und in den Dialogen, vor allen Dingen jetzt auch mit dem jungen Missionar, wird also sehr deutlich, dass die doch auf ganz anderen Ebenen schwingen.
Es geht halt nebenbei um die besagte Glaubenskrise. Sie wird mehrfach verbalisiert.
Ne, richtig. Und auch interessant, der Engländer, der ja auch da mit seinen Truppen zugerufen wird, der ist am Anfang ja eigentlich auch ein ganz vernünftiger Mensch.
Ganz umgänglich und dann knallt er völlig weg.
Ja, und dann irgendwann wird er eben wohl wahrscheinlich auch von den Bösen ein bisschen in Einfluss genommen und knallt dann weg und bringt dann auch mal einen Schwarzen um. Mhm. Allerdings leidet er darunter.
Ja.
Er leidet sogar ziemlich stark darunter.
Mhm, zieht sich zurück und so weiter.
Ja, ja, bis er dann eben wirklich irgendwann sich die Pistole in den Mund setzt und erschießt. Schöne Szene übrigens, nachdem er sich erschossen hat, wie seine Hand aufgeht und dann noch ein Schmetterling
drin ist. Noch ein Schmetterling drin ist, genau.
Das sind so diese Subtilitäten, die sich über den
ganzen Film... Kleiner Zaunfall-Moment.
Ja, ja, ja. Es kommt auch in diesem Film, also der Junge, der verkrüppelte Junge, der heilt sehr, sehr schnell.
Ja.
Und der Priester, der junge Priester ist der Meinung, das ist Gottes Werk. Und Merin ist da schon etwas gebranntes Kind, der traut der Sache nicht so ganz.
Skeptiker.
Der ist mehr skeptisch. Es stellt sich heraus, als sie dann versuchen, den Jungen zu taufen, dass dieser Junge tatsächlich besessen ist.
Ja.
Also
schockschwere Not.
Schockschwere Not, genau. Die Ärztin und der junge Priester gehen also in die Kirche und versuchen, den Jungen zu taufen und der titscht dann aus, schmeißt erst den Priester durch die Gegend und schließt sich dann in der Kirche mit der Ärztin ein.
Und redet in komischen Stimmen.
Und redet in Stimmen, genau, in ganz komischen Stimmen, ja. Naja, auf alle Fälle, irgendwann kommt es dann doch zum Exorzismus, ne?
Tatsächlich doch noch, ja.
Ja, ja, also das bedeutet, Merin konfrontiert diesen Dämon. Und dieser Dämon ist übrigens verblüffenderweise, sieht dieser verkrüppelte Junge sonst grässlich aus.
Ja.
So, und als er von dem Dämon besessen ist, ein hübscher,
haarloser,
glatzköpfiger,
junger Bursche, etwas älter als er eigentlich vorher war, aber
sieht so ein bisschen sehr glatt. Sieht dann so ein bisschen nach Heiligen aus. Ne? Und er ist auch nicht so, dass er jetzt dann nur irgendwie Leute durch die Gegend fetzt oder tötet, sondern er versucht Merrin schon mit Worten zu verführen.
Ja, es ist rein verbal. Ja. Es läuft rein verbal ab.
Wie der gesamte Exorzismus.
Richtig.
Ja, also da gibt es dann da so einen richtigen Exorzismus und am Schluss wird dann der Teufel auch ausgetrieben. Übrigens, der Pfarrer bleibt auf der Strecke, der Junge.
Der junge Pfarrer muss leider
sterben, ja.
Sein Opfer.
Also es kommt da zu einem richtigen Exorzismus. Alles in allem ist der Film natürlich ein bisschen lang.
Ja, definitiv, 20 bis 30 Minuten zu lang.
Ja, dann optisch sieht er aus wie eine Fernsehproduktion.
Ja.
Da hätte man ein paar Farbfilter gewünscht. Aber es ist wirklich durchaus ein Exorzismus.
Ein guter, guckbarer Film, selbstverständlich.
Ja. Ja, und wo wir beim Exorzismus waren, den hatten wir ja eben ausgeklammert bei dem Harlin. Wie läuft denn nochmal der harlinsche Exorzismus ab? Also die Ärztin verwandelt sich in Linda Blair.
Richtig.
Ja, dann schwebt die da rum.
Dann schwebt sie rum, dann knallt gegen die Decke.
Schubst Leute,
die ebenfalls, was weiß ich, wie weit durch die Gegend fliegen.
Die sind auch böse, die sagt böse Dinge. Das
ist so ein bisschen so die Michael Bay-Form des Exorzismus.
Ja, ja. Und dann kommt halt dieser lange Gang. Auf dann der einen der Seite Gang. Steht dann der Priester mit dem Kreuz und auf der anderen Seite schwebt Linda Blair.
Die besessene Linda Blair.
Ja, und dann schwebt sie so auf ihn zu.
Ja, sie soll auf ihn zu rasen, was ja irgendwie nicht so ganz funktioniert.
Das funktioniert deshalb nicht, weil der Gang muss dann wahrscheinlich so 3 Kilometer lang sein, so lang wie die Brau. Und er beschwört und macht beschwört ganz, ganz tolle labert. Sachen so hier. The power of Christ compels you.
Ja, der ewige Spruch.
Ja, und das macht er dann ganz oft. Und dann wirbelt er so mit seinem Kreuz. Und dann rast die Linda Blair auf ihn zu. Und
es macht Bonk. Und sie ist gegen den Schild geprallt.
Gegen den Schutzschild. Gegen den
unsichtbaren Exorzismus-Schutzschild.
Ja, den hätten der Merrin mal später haben müssen.
Den hätte er gut gebrauchen können.
Ja, da hätte er sich einiges gespart an Ärger. Ja, also generell, wie man hört, wir sind von beiden Filmen nicht so richtig begeistert.
Nein.
Beide sind nicht ganz so toll.
Aber die Welt brauchte beide Filme nicht. Aber wenn schon was gemacht werden musste, dann hätte es doch Peter der Schrader sein sollen.
Ja, also wir haben dann 5 Exorzistenfilme, habe ich heute besprochen, insgesamt. 3 davon sind gut.
Ja, also 3 sind eher, ja, 2 sind erträglich, einer ist richtig gut.
Ja, also sagen wir mal, der Klassiker bleibt natürlich der Exorzist. Klassiker. Das ist der Film, ja. Das ist immer noch der beste Horrorfilm aller Zeiten.
Und dann bitte auch in der alten Version und nicht in dieser neuen Quatschversion.
Ja, genau. So, dann kommt Exorzist 3.
Ja.
Den ich für bedeutend spannender halte als jetzt dieses Prequel. Ja, und dann der Schrader.
Dann
und
Schrader.
Dann kommt lange Zeit gar nichts mehr und die dann beiden komischen die beiden Filme. Ja, und ein Blick auf die Uhr sagt mir jetzt, dass unsere Zeit eigentlich so gut wie rum ist. Eigentlich wollten wir ja noch DVD-Reviews, noch einiges andere machen. Aber wie üblich, 60 Minuten sind auch irgendwann vorbei. Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei dem Ralf.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ah, nächste Mal hört sich gut an. Das heißt, du kommst öfter?
Ja, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, mal sehen, ob es den Leuten gefallen hat. Vielleicht muss ich dich ja auch rauslassen aus der Show. Ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank auch wieder für die Technik bei der Becky.
Jojo, kein Ding.
Hast du irgendwas gelernt? Becky.
Ich habe viel zu viel gelernt, was meiner bildlichen Fantasie gar nicht gut getan hat, glaube ich. Ich glaube, das mit dem Einschlafen, das überlege ich mir dann heute Nacht 3-mal. Gut, dass ich habe noch ein Buch, also kriegen wir schon
hin. Ich könnte ja auch ein Buch leihen, Exorzist zum Beispiel. Oder Legion ist noch schöner.
Nee, du, ich lese da gerade noch was anderes. Das, ich komme bestimmt mal drauf zurück. Also
das glaube ich nicht.
Du kennst mich nicht.
Okay, nochmal. Unsere Webadresse ist www.tatortkino.de. Unsere E-Mail ist tatortkino@ich.de. Ich wie immer ISH. Schreibt uns, geht auf die Webpage, beteiligt euch an den Diskussionen im Forum. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und verabschiede mich mit einem schönen Exorzistensong, und zwar von Udo Lindenberg, Der Teufel ist los.
Diese Not mit dem Bier.